Der Begriff Pongoland erinnert uns, zumindest in Westdeutschland, eher an einen Freizeitpark mit Achterbahnen und Karussells. Das hat vermutlich auch mit unserer Unkenntnis über wichtige Forschungseinrichtungen in Ostdeutschland zu tun. Deswegen schauen wir im Wissensmagazin Impuls in SWR Kultur mal ein bisschen genauer hin. Pongo ist die Gattungsbezeichnung für Orang-Utans und das Pongoland bezeichnet eine Forschungsstätte für Primaten, für Menschenaffen, vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Das hatte Ende der 90er einen Zoo in einer Unistadt gesucht und sich für Leipzig entschieden. Dort entstand dann eine riesige Forschungsstätte, das Wolfgang Köhler Primatenforschungszentrum, einmalig nicht nur in der Bundesrepublik, und was da jetzt seit 25 Jahren genau geforscht wird und wurde und mit was für Tieren, das lassen wir uns erklären von Daniel Haun, Direktor der Abteilung Vergleichende Kulturpsychologie am Max-Planck-Institut. Hallo Herr Haun.
Hallo, ich grüße Sie.
Wenn es darum geht, was menschliches Denken ausmacht und was davon wir mit unseren allernächsten in Anführungszeichen Verwandten teilen, was waren denn die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie in den letzten 25 Jahren gewonnen haben?
Es gibt eine ganze Reihe Domänen, von denen wir dachten, dass sie einzigartig menschlich sind. Zum Beispiel haben wir geglaubt, dass Menschen die einzigen sind, die sich mit Dingen außerhalb des Hier und Jetzt beschäftigen können. Also die Vergangenheit nochmal Revue passieren lassen oder sich fragen, was in Zukunft wohl passieren wird. Wir dachten auch, wir sind die Einzigen, die andere Menschen oder andere Individuen anblicken und verstehen, dass hinter deren Handeln auch sowas wie eine Motivation oder eine Intention, also ein innerer Zustand stecken kann. All diese Dinge wurden in den letzten 20 Jahren auf den Kopf gestellt. Also wir wissen inzwischen, dass andere große Menschenaffen diese Fähigkeiten auch haben. Und damit reiht sich es in eine ganze Reihe von Dingen ein, die wir gefunden haben, die dafür gesorgt haben, dass der Unterschied zwischen Menschen und den anderen Menschenaffen nicht mehr so groß ist, wie wir mal dachten.
Gibt es eine Entdeckung, die Sie persönlich besonders beeindruckt hat, wie clever die Tiere waren, zum Beispiel bei der Nutzung von Werkzeugen oder so?
Ja, es gab eine Studie vor einigen Jahren, da wurden die Tiere mit einem Versuchsaufbau konfrontiert, wo es eine lange Plexiglasröhre gab und unten lag eine Erdnuss drin. Und diese Erdnuss ist zu tief in der Röhre drin, um mit dem Finger noch dran zu kommen, und es gibt auch sonst keine Werkzeuge. Und die Idee, auf die gerade die Orang-Utans dann speziell spontan kamen, ist, die Röhre mit Wasser zu fluten, um die Erdnuss nach oben zu schwemmen. Das haben wir dann nachher auch mit Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen versucht, um zu sehen, wie viele von uns so auf diese Idee kommen. Und das sah nicht so gut aus. Also die Orang-Utans kamen wesentlich schneller und spontaner auf so eine komplexe Idee, als wir das bei Menschen gefunden haben.
Was bringt das denn eigentlich, alle vier Menschenaffenarten, also Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans, an einem Standort zu erforschen? Lernen die auch voneinander?
Nein, die Tiere leben nach Arten getrennt. Das heißt, sie begegnen sich im Prinzip eigentlich nie. Ich meine, sie hören sich gegenseitig, aber nie so eine Begegnung, dass man mal denkt, da überträgt sich Information oder so. Für uns geht es mehr darum, den Menschen einfach in einen recht vollständigen biologischen Kontext einbetten zu können. Das heißt, die gesamte Familie, biologische Familie der großen Menschenaffen an einem Ort zu haben und eben unter ähnlichen Bedingungen beobachten zu können.
Die Affen, die machen ja bei den Aufgaben freiwillig mit. Wie kriegen Sie das denn hin?
Das funktioniert zum einen über Routine und zum anderen über Belohnung. Also die Routine funktioniert so, dass die Tiere morgens in ihren Schlafräumen ganz normal von den Pflegerinnen und Pflegern Frühstück bekommen und dann auf dem Weg auf die Innen- oder Außenanlage im Zoo durch einen bestimmten Raum kommen. Und in diesem Raum sitzt dann eben einer oder eine unserer Forscherinnen mit einem Eimer voller Trauben und einem Problem. Und nun haben die Tiere die Möglichkeit, sich eben mit dieser Aufgabe zu befassen oder eben auch nicht. Das heißt, einmal ist es einfach eine entspannte Interaktion dadurch, dass es eine gewisse Routine hat. Zum Zweiten kommt, dass wir mit Futterbelohnung arbeiten, von der die Tiere sonst in einer generellen Diät nicht so viel bekommen. Also Trauben zum Beispiel, die sehr süß sind, oder Nüsse, die sehr fetthaltig sind. Und die Tiere sind bereit, sich ein bisschen anzustrengen dafür, eben auch davon noch mehr zu bekommen.
Gibt es auch Affen, die da mal sagen, nee, heute habe ich keine Lust?
Ja, immer. Gibt es die verschiedensten Gründe, vielleicht mögen sie Forscher oder die Forscherinnen nicht, vielleicht haben sie gerade keine Lust, vielleicht haben sie was anderes vor. Also es gibt immer wieder Gründe, warum Individuen an einem bestimmten Tag mal keine Lust haben.
Sie arbeiten auch mit Hightech-Instrumenten, also mit Remote-Eye-Tracking, Touchscreen-Aufgaben, Virtual-Reality-Umgebungen. Wie funktioniert das denn bei Affen?
Na, die Augenbewegungsmessung, die funktioniert so, wie man es auch in der Kleinkindforschung macht. Da gibt es die entsprechende Technologie, die über eine Kamera die Augenbewegung quasi rekonstruiert und dann, ohne dass irgendein Kontakt hergestellt werden muss, aus der Distanz abbilden kann, wo die Affen gerade hingucken. Die virtuellen Realitäten, das erfordert ein gewisses Training. Also die Tiere sind es gewohnt, mit Bildschirmen zu interagieren. Das können sie auch. Und dann haben wir vor einigen Jahren angefangen, eben auf diesen Bildschirmen Welten darzustellen, so wie man es vielleicht aus Computerspielen kennt. Und die Tiere haben sehr schnell und sehr spontan gelernt, sich durch diese Welten zu bewegen, da drin Entscheidungen zu treffen, dort drin nach Futter zu suchen. Und immer wenn sie dann eben eine Futterbelohnung in der virtuellen Welt finden, bekommen sie natürlich eine echte Futterbelohnung zugesteckt.
Die Affen verstehen aber, dass das eine virtuelle Umgebung ist, oder?
Ja, natürlich. Also der Unterschied ist schon sehr klar. Sie bewegen sich in dieser Welt nicht, als ob es eine echte Welt wäre. Aber sie verstehen eben, dass das ein Raum ist und gewisse Dimensionen hat und dass sie sich auch durch diesen Raum eben auf gewisse Arten und Weisen bewegen können. Und wenn sie eine Abkürzung nehmen können in dem Raum, dann nehmen sie die Abkürzung und also sie bewegen sich dadurch wie durch eine tatsächliche Umgebung. Aber den Unterschied verstehen sie sehr wohl, ja.
Also das eine ist ja jetzt die Forschungseinrichtung und das andere ist der Zoo in Leipzig. Wie funktioniert denn da das Zusammenspiel?
Das ist eine über 25 Jahre gewachsene Kooperation, die inzwischen wirklich hervorragend funktioniert. Also es gibt eine Reihe Pflegerinnen und Pfleger, die sind für das Tierwohl zuständig und sind am Zoo ausgebildet. Und alles, was die Bewegung der Tiere oder die Versorgung der Tiere angeht, wird eben von diesen Pflegerinnen und von diesen Pflegern gemacht. Gleichzeitig helfen sie uns eben auch bei der Durchführung unserer Beobachtungen. Das heißt, sie geben uns Hinweise darauf, wie Dinge gut funktionieren. Sie besprechen die Apparaturen oder die Aufgaben vorher mit uns. Und sie helfen uns auch dabei, das richtige Tier am richtigen Ort zu haben, wenn wir eine bestimmte Studie durchführen wollen. Das Ganze ist eine geteilte Operation. Das heißt, das Max-Planck-Institut und der Zoo teilen sich quasi in die laufenden Kosten und die Organisation rein, aber eben jeder mit seinem Zuständigkeitsbereich, Tierwohl auf der einen Seite und Forschung auf der anderen.
Das heißt also, die Zoobesucher werden jetzt nicht in die Forschung mit einbezogen?
Mit einbezogen nicht, aber es gibt bei uns im Pongoland große Fenster zum Besucherbereich hin, die diese Räume zeigen, die ich vorhin beschrieben habe, wo eben diese Studien angeboten werden. Das heißt, immer wenn dort Studien stattfinden, können die BesucherInnen vom Besucherbereich auch zugucken.
Zum Schluss würde ich gerne noch fragen, was können wir als Menschen denn von Menschenaffen lernen?
Ich glaube, eine Sache, die uns sehr gut tun würde, wäre ein bestimmtes Verständnis darüber, dass wir auch Affen sind. Und dass die Selbstüberschätzung, zu der Menschen manchmal neigen und das Recht, dass wir uns gegenüber dem Rest der Natur rausnehmen, lässt sich vielleicht dadurch etwas einfangen, dass wir vermitteln können, dass es andere Wesen in der natürlichen Umwelt gibt, die uns sehr, sehr ähnlich sind und die vielleicht auch vermitteln können, dass da ein gewisses Verständnis und eine Perspektivübernahme durchaus angemessen wäre.
Sagt Daniel Haun. Ich habe mit ihm gesprochen über die Forschungen im Wolfgang Köhler Primatenforschungszentrum, das jetzt 25 Jahre alt geworden ist. Ganz herzlichen Dank, Herr Haun.
Ich danke Ihnen.